Deutschlandfunk, Europa heute.
Nach dem russischen Angriff hatte die Ukraine Ende Februar den EU-Beitritt beantragt. Kurz darauf folgten Moldau und Georgien. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte ein schnelles Tempo bei dem Prozess versprochen. Gestern teilte das Büro von Präsident Zelensky mit, man habe den für die weiteren Schritte notwendigen Fragenkatalog vollständig ausgefüllt. Die Ukraine hofft, Ende Juni offizieller Beitrittskandidat zu werden. Das wäre Rekordzeit, vor allem im Vergleich zu Ländern, die seit vielen Jahren auf diesen Status warten. Die EU-Erweiterung in Richtung Westbalkanstaaten stockt seit längerem. Kosovo und Bosnien-Herzegowina gelten bislang lediglich als potenzielle Beitrittskandidaten. Albanien und Nordmazedonien sind zwar offizielle Beitrittskandidaten, der Beginn der Verhandlungen verzögert sich aber seit Jahren. Am weitesten sind Serbien und Montenegro, mit denen bereits Verhandlungen laufen, allerdings ohne nennenswerten Durchbruch. Über die Perspektive der EU-Erweiterung kann ich deshalb nun mit Dušan Reljić sprechen. Er leitet das Brüsseler Büro der Stiftung Wissenschaft und Politik und ist Westbalkan-Experte. Guten Morgen, Herr Reljić.
Guten Morgen, Frau Pees.
Ich habe es gerade gesagt, die EU-Erweiterung in Richtung Westbalkan kommt seit Jahren nicht wirklich voran. Wenn man sich also ehrlich macht, muss man da nicht sagen, der EU-Beitritt für diese Länder ist eigentlich längst abgeschrieben?
Wir haben es mit einer widersprüchlichen Situation zu tun. Zum einen sind diese Länder wirtschaftlich, wirtschaftspolitisch, soziologisch zutiefst in die EU integriert. Zwei Drittel ihres Außenhandels ist mit der EU und vor allem mit Deutschland und mit Italien. Und in den letzten 30 Jahren, seit dem Zerfall Jugoslawiens, gab es keine politische Weichenstellung, an der nicht der Westen, die EU-Mitgliedstaaten beteiligt waren. Ich würde sagen, die EU hat diese Staaten längst verschlungen, aber nicht verdaut.
Dann haben wir auf der anderen Seite die Ukraine, eben jetzt auch kurz darauf dann Georgien und Moldau, die einen Beitrittsantrag gestellt haben. Und es scheint ja da tatsächlich vergleichsweise schnell voranzugehen, wie ja eben auch von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen versprochen worden ist. Was glauben Sie, inwieweit wird das die Erweiterung auf dem Richtung Westbalkan vielleicht in der Prioritätenliste weiter nach unten rutschen lassen? Oder könnte andersrum auch die russische Aggression dazu führen, dass man dem Beitritt des Westbalkans aus geopolitischer Überlegung vielleicht auch eine höhere Bedeutung beimisst?
Da muss ich ein wenig ausholen. Ich glaube, dass die jetzigen Maßnahmen, die die Europäische Union gegenüber der Ukraine im Bereich Erweiterungspolitik unternimmt, eher als Symbolik oder als Propaganda zu verstehen sind und weniger politische Substanz besitzen. Nämlich, die Bedingungen für den EU-Beitritt sind klar. Man muss eine stabile Demokratie und Rechtsstaatlichkeit haben, eine funktionierende Marktwirtschaft und man muss auch die Rechtsvorschriften der EU übernehmen können. Das sind mehrere 10.000 Seiten. Ob und wann diese Bedingungen die vom Krieg geschundene Ukraine erfüllen kann, ist eigentlich nicht absehbar. Aber es gibt noch etwas zu berücksichtigen. Die EU ist auch eine Verteidigungsgemeinschaft. Wollen die Mitgliedstaaten tatsächlich durch die Aufnahme der Ukraine faktisch in den Krieg gegen Russland eintreten? Das sind also Fragen, die erst debattiert werden müssen. Und deswegen meine ich, dass es noch viel Zeit nehmen wird, bis eine klare Entscheidung innerhalb der EU gegenüber den Beitrittsansuchen der osteuropäischen Länder kommen wird.
Wenn Sie sagen, es hat auch viel von einer Symbolik, dass man jetzt eben relativ schnell zumindest dieses Ersuchen bearbeitet von der Ukraine und eben dann auch womöglich von Georgien und Moldau. Trotzdem hört man als Reaktion vom Westbalkan da ja relativ wenig Reaktion drauf. Wie beobachten Sie das? Gibt es da eine gewisse Eifersucht oder den Eindruck auch, dass man da womöglich unfair behandelt wird?
Mein Eindruck ist, dass die Bevölkerung in den meisten Staaten des sogenannten westlichen Balkans schon längst die Relevanz der Europäischen Union heruntergestuft hat. Eben weil seit mehr als 20 Jahren immer wieder diese Versprechen kommen, dass es klar schnell vorangehen wird mit den Beitrittsgesprächen. Denn es ist etwas eingetreten, was wirklich paradox ist. Die EU wird, glaube ich, innerhalb der EU, aber auch außerhalb, als eine Art von Konvergenzmaschine verstanden. Also ein Mechanismus, der ermöglicht, dass die Lebensverhältnisse sich annähern. Und für die Westbalkanstaaten, die eigentlich wirtschaftlich mehr in die EU integriert sind als einzelne EU-Staaten, durch den Handel, durch Investitionen, durch die Tatsache, dass mehr als ein Viertel der Bevölkerung in die EU ausgewandert ist in den letzten 20, 30 Jahren, ist es aber nicht zu einer Annäherung der Lebensverhältnisse mit der EU gekommen. Im Gegenteil, besonders jetzt durch das Einwirken der Wiederaufbaufonds, also der Fonds nach dem, um die Folgen der Epidemie zu beheben, wird es für die Region eigentlich unmöglich aufzuholen. Ich versuche das auch mit Zahlen jetzt zu untermauern. Jeder Bürger eines Westbalkanstaates wird aus dem jetzigen Haushalt der Europäischen Union in den nächsten 7 Jahren 500 Euro Unterstützung erhalten. Aber ein Bürger Kroatiens oder Griechenlands, also Staaten, die in der Umgebung dort sind, der bekommt 11-mal so viel von der Europäischen Union in den nächsten 7 Staaten. Das heißt, dass die Schere in der Entwicklung zwischen den Westbalkanstaaten und der EU sich erweitern wird, obwohl die Westbalkanstaaten so tief integriert sind. Und deswegen, die Bevölkerung hat das schon längst erkannt, dass es nicht funktioniert mit der Annäherung. Und deswegen wandern die Menschen aus, und zwar in einem sehr schnellen Tempo. Wir haben ausgerechnet, dass etwa alle 2 bis 3 Minuten ein Bürger des westlichen Balkans eine Aufenthaltserlaubnis in der EU bekommt, die auf länger als 3 Monate bestimmt ist.
Wenn wir uns noch mal ein Land genauer anschauen, wir haben gerade schon darüber gesprochen, es gibt bestimmte Bedingungen natürlich für den EU-Beitritt. Da spielen unter anderem eben Demokratiefragen und Rechtsstaatlichkeit eine große Rolle. Wenn wir uns das Beispiel Serbien genauer anschauen, da ist nun der serbische Präsident Vucic, der ja bekanntermaßen auch ein sehr enges Verhältnis zu Wladimir Putin pflegt, Anfang April wiedergewählt worden. Wie schätzen Sie das ein? Ist es realistisch, dass man da in absehbarer Zeit eben ja sich womöglich wieder mehr in Richtung EU annähert, da überhaupt auf ein nötiges Niveau kommt?
Es wäre ein großer Fehler, wenn gegenüber Autokraten wie Vucic in Serbien oder Djukanovic in Montenegro das quasi denen durch die Finger geschaut wird. Aber eben das hat in den letzten paar Jahren haben viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemacht. Im letzten Herbst war die Vorsitzende der EU-Kommission Ursula von der Leyen in der Region, auch in Serbien. Und Frau Merkel war auch zum Madrid-Besuch in Belgrad. Und beide haben die Reformbereitschaft Vucic stark gelobt. Die Bevölkerung ist ein wenig, ich kann nicht genau erkennen, was das bedeutet. Einerseits greift man Vucic wegen seiner Nähe zu Putin an, andererseits bekommt er höchsten Lob von den EU-Mitgliedstaaten, jetzt auch unlängst von Macron. Und das ist etwas, was die Menschen wirklich nicht verstehen können. Mhm. Vor allem zum Beispiel ein Land wie Nordmazedonien, das tatsächlich alles erfüllt hat, was notwendig ist, aber zuerst von Griechenland und jetzt auch von Bulgarien gestoppt wird aus innenpolitischen Gründen.
Sagt Dušan Reljić, Leiter des Brüsseler Büros der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit.